Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Dezember 2024. Toni Gfeusi und Markus Somm. Ja, ich glaube, alle Leute sind, ja, wie soll man sagen, erschüttert, beschäftigt mit Syrien, was dort passiert ist. Natürlich auch im Bundeshaus ein Thema. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, das ist verrückt. In 11 Tagen haben da die aufständischen Islamisten das geschafft, was man, ja, zusammenzählt, glaube ich, in 13 Jahren nicht angebracht hat. Sturz von dem Regime, das letzte grosse pan-arabisch-sozialistische Regime, finde ich noch verrückt, oder? So noch, das war mal eine grosse Bewegung, 50er, 60er Jahre, vom Irak bis weit in Maghreb rein. Die Idee, Arabien muss sozialistisch und zusammenwachsen. Es hat mal eine Union gegeben von Ägypten und Syrien. Jetzt ist alles in Trümmer. Diktator offenbar geflohen nach Moskau, heisst es. Glaub, bestätigt ist das noch nicht.
Wohl, das ist glaub, bestätigt.
Okay. Und jubelnde Leute, aber man weiß nicht recht, was passiert, weil die gekommen sind, sind Hardcore-Islamisten, muss man schon sagen.
Absolut, wo man nicht ganz klar weiß, von wem wir es unterstützt. Wahrscheinlich von den Türken, aber sicher nicht vom Iran, wo einer der grossen Verlierer ist. Russland ist einer der grossen Verlierer, du hast es gesagt, und natürlich Hisbollah. Und das ist meiner Meinung nach wirklich, das ist eine Zeitenwende für den Nahen Osten. Du hast gesagt, erstens ist es eines der letzten Regime, wo eben so ein bisschen den panarabischen Gedanken noch aufrechterhalten hat. Eine grausige Diktatur gewesen, ganz schlimm. Er ist eigentlich der Sohn, wo ja der jüngere Sohn war, der gar nicht vorgesehen war als Nachfolger. Er war ein harmloser Augenarzt, der in London gelebt hat und dort auch seine Frau kennengelernt hat. Aber der musste nachher als Diktator das Erbe von seinem Vater verteidigen und ist noch blutrünstiger geworden als der Vater. Das war ein ganz grausiges Regime. Jetzt, wenn wir das mal ein bisschen anschauen, eben, was ist eigentlich passiert? Ja, es zeigt eigentlich, dass die Wahl von Donald Trump jetzt schon überall sich bemerkbar macht.
Das ist wahnsinnig. Also ich meine, die Reaktion in der Welt drauf und so zeigt, wie stark der noch nicht im Amt ziehende Präsident bereits ist. Und auch der Auslöser ist ja eigentlich schon auch der 7. Oktober, ist noch verrückt. Weißt du, irgendwie da der Yahya Sinwar, der Kriegsterrorist von Hamas, hat wollen Israel stürzen und jetzt ist die Hisbollah gestürzt, der Hamas ist am Boden, Syrien ist weg und der Iran ist mehr als angeschlagen. Russland hat offenbar die Stützpunkte fast gänzlich verloren. Also, Russland hat einen Luftwaffenstützpunkt und hat eine ganz grosse Marinebasis am Meer, so seit Zeiten von Leonid Brezhnev, oder so die alten Alliierten und so, die sind auch weg. Das ist schon noch verrückt. Das ist unglaublich viel ausgelöst worden in fast nur einem Jahr.
Genau, und ich meine, was wirklich dahinter steckt, eben, wir haben es gesagt, es ist Trump, der dahinter steckt. Warum? Einfach um den Leuten das zu erklären, das ist nämlich sehr indirekt. Oder? Erstens muss man mal feststellen, die Israelis haben alles richtig gemacht. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Alle die Skeptiker und Kritiker, die immer gesagt haben, ja, die Kriegsgurgeln, Benjamin Netanyahu, der hat ja keinen Plan, der kommt nicht raus, das ist ja ein vollkommener Anfänger. Die Israelis haben völlig recht gehabt. Sie haben Hamas praktisch aufgerieben, die gibt es praktisch nicht mehr. Und vor allem ganz wichtig, Hisbollah. Und Hisbollah war ja auch so selbst dumm gewesen, dass sie nämlich nach dem 7. Oktober schon am 8. Oktober auch angegriffen haben. Mhm. In der Meinung, ja, Israel kann man jetzt wirklich erledigen, das ist gar kein Problem. Natürlich auch im Wissen, dass Iran hinter ihnen steht. Und Israel hat alles richtig gemacht, hat alle Gegner absolut zerstört. Das nur auch einmal zu all den Leuten, die die ganze Zeit gesagt haben, ja, Waffenstillstand und das ist doch viel zu brutal, wie dort die Israelis vorgehen und so weiter, was nicht stimmt, abgesehen davon. Aber es ist einfach so, im Krieg musst du den Krieg gewinnen. Es gibt nicht etwas Halbes. Wenn du einen Krieg führst und Israel führt einen gerechten Krieg, sie sind angegriffen worden, sie haben ein unglaubliches Massaker erlebt, wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind im Recht. Und wenn du den Krieg führst, dann musst du mit allen Mitteln führen und du musst den Gegner vernichten. Und genau das haben sie gemacht. Und jetzt, was hat das für Auswirkungen auf Syrien? Hisbollah ist natürlich die wichtigste Unterstützungskraft gewesen vom Assad. Immer wenn er wieder Problem gehabt wegen der Rebellen, hat Hisbollah für ihn geschaut. Hisbollah ist ganz nah beim Iran. Der Iran hat den Assad auch gestützt. Der Iran getraut sich jetzt auch nicht mehr, den Assad zu unterstützen. Mhm. Warum? Weil sie bombardiert worden sind von den Israelis und die Israelis ziemlich klar gemacht haben, das lassen wir uns nicht gefallen, was ihr macht. Hisbollah ist vollkommen zerstört, die ganze Führung ist weg. Und der entscheidende Punkt, und jetzt kommt Trump, seit natürlich der Trump Präsident worden ist oder gewählt worden ist, ist klar, Israel kann alles machen, was sie wollen. Die Unterstützung von den Amerikanern ist jetzt absolut garantiert, was natürlich nicht der Fall war unter Joe Biden. Der hat immer wieder Angst gehabt wegen der Wahlen und hat eigentlich den Israelis immer wieder gesagt, hey, haltet euch doch zurück.
Und das Verrückte ist, wie das auch noch eine andere Organisation betrifft, möchte ich ansprechen, die UNO. Die UNO hat jahrelang Syrien in Schutz genommen. Ich war selber mal im UNO-Menschenrechtsrat in Genf, wo man gesagt hat, ja, also da die Golanhöhe, die gehören eigentlich Syrien. Und Israel tut dort die Bildung vernachlässigen von diesen armen Menschen dort oben. Oder? Noch vor kurzem, ich habe ein Statement gelesen von so einem Typ von dem UNO-Menschenrechtsrat. Ja, also ganz schlimm, die Luftwaffenangriffe der Israeli auf syrischem Gebiet, das schadet der Zivilbevölkerung und so weiter. Also völlig naiv. Ich weiss auch nicht, der Internationale Strafgerichtshof, mit Haftbefehl hat man die israelische Premier gesucht, aber der Herr Assad hat man nicht gesucht.
Nein.
Resolutionen gegen Syrien, oder? Israel kommt, glaube ich, jedes Jahr ein Dutzend Mal irgendeine komische Resolution über, die Israel verurteilt. Bei Syrien habe ich nichts gefunden. Es ist alles wunderbar. Also es ist, die Organisation ist komplett diskreditiert, auch von den Leuten vor Ort.
Absolut, UNO ist absolut am Ende. Und natürlich auch mit der Aussicht, dass jetzt Donald Trump zurückkommt, der so kein Freund ist von der UNO, ist natürlich für die UNO ganz bitter. Aber du hast es völlig richtig gesagt. Ich meine, der Assad hat schlimmste Menschenrechtsverletzungen gemacht, Kriegsverbrechen, hat die eigene Zivilbevölkerung massakriert, vergaset sogar mit Chemie, Chemiewaffen vergaset. Dann hat der sehr mutige demokratische Präsident Barack Obama gesagt, das sei eine rote Linie. Nachher hat er das gemacht und ist nichts passiert. Das ist die Politik der Demokraten im Nahen Osten. Man muss es einfach sagen. Schwäche, Schwäche, Schwäche. Immer so tun, als würden wir ein bisschen helfen, dann wieder mal ein bisschen eine Bombe rühren, wieder mal kurz eine Bombe rühren. Aber eigentlich hat jeder im Nahen Osten gewusst, die Demokraten sind weich, die gehen nach. Wenn er eben sagt, zum Beispiel, es ist eine rote Linie, tut das nicht erfüllen und so weiter. Und das ist der Hintergrund. Aber noch einmal zurück zu der UNO. Ich sage es ernst. Es ist Zeit, dass die Schweiz sich löst von dieser UNO. Das ist eine so eine korrupte, verlogene Organisation. Man sieht es so gut jetzt beim Krieg in Gaza, wo sie jeder Sandwich, der geklaut wird von einem Hamas-Terrorist, wird Israel angelastet und nachher gesagt, sie dürfen den Hungertod auslösen. Und gleichzeitig akzeptieren sie Menschenrechtsverletzungen im Iran, wo von der grusigsten Natur, Russland von der grusigsten Natur, Syrien müssen wir gar nicht anfangen. Die Organisation ist moralisch korrupt und korrumpiert.
Jetzt ist einfach die Frage, wird alles besser? Es ist ein toller Artikel von Simon Sebag Montefiore, erschienen bei The Free Press. Ich tue ihn unten dran verlinken. Er sagt, die Chance besteht. Er ist ein grosser Historiker, der vor allem auch über den Nahen Osten geschrieben hat, muss ich noch einführen. Für die, die ihn nicht kennen, man kann es nur empfehlen, seine grosse Geschichte über Jerusalem zum Beispiel ist etwas vom Besten, was zu lesen gibt. Er sagt, das Problem ist einfach, es ist der Nahen Osten. Und eigentlich wissen wir, seit immer im Nahen Osten kann es immer noch schlimmer werden. Oder? Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe heute geredet mit Politiker in der Schweiz, oder was das jetzt bedeutet. Und viele sagen, ja, ich meine, insbesondere im Asylbereich ist es schon so, Tausende von Leuten, die da sind, also es sind 6'000 vorläufig aufgenommen, 12'000 anerkannte Flüchtlinge sind in der Schweiz. Viele sind ja wegen Assad geflüchtet. Und wenn der Assad weg ist, fehlt eigentlich der Asylgrund. Und man muss dann mindestens bei den vorläufig aufgenommenen schon mal überlegen, ob die nicht wieder heim könnten.
Ja gut, ich muss jetzt ehrlich sagen, das islamistische Regime ist ja jetzt nicht gerade die schönste Aussicht.
Aber in Deutschland haben sie gejubelt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, das sitzt jetzt ein bisschen vorschnell. Ich habe ja nichts dagegen, dass man sagt, gewisse Flüchtlinge sollten wieder heim. Aber ich glaube jetzt bei Syrien, finde ich ganz ehrlich, ist ein bisschen, sehr vorschnell. Also da finde ich vernünftiger, dass man gesagt hat, die Leute, die aus der Ukraine kommen, die aus Gebieten kommen, wo kein Krieg stattgefunden hat, die können langsam zurück. Das ist vernünftiger. Bei den Syrern würde ich jetzt glaube ich auch noch ein bisschen warten, weil du hast gesagt, es ist der Nahen Osten. Das heisst, ich glaube nicht, dass da ein Regime kommt, das sehr stabil ist. Sicher nicht eins, das demokratisch ist. Sicher nicht eins, wo wir sehr grosse Freude haben. Und man muss halt wieder mal das Gleiche sagen, was ich ja bei den Russen auch sage. irgendwie schaffen es die Araber nicht, irgendein Staat zum Funktionieren zu bringen. Genau. Also meine, ich muss auch deshalb sagen, Palästinenser-Staat, nein danke, weil sie können es nicht. Also einmal frage ich mich, ob man nicht gescheiter das Osmanische Reich wieder installieren sollte, weil irgendwie die Türken haben es also besser im Griff gehabt. Also ja, aber ich meine, Irak, absoluter Mess, Libanon, ein Mess, Syrien, ein Mess, Ägypten, es geht so. Alle die ein bisschen Öl haben, dort läuft es gut. Also der Golf ist gut, oder? Saudi-Arabien, gut. Also, kommt gut, oder? Kommt gut. Aber dort, wo es kein Öl haben, haben wir einfach völlig destabilisierte Staaten. Es ist eben nicht einfach der Nahen Osten. Ich meine, auch die Türkei ist nicht unstabil. Und Iran ist einfach ein Dreckregime, das hoffentlich bald weg ist. Aber auch die Iraner, denen traue ich total zu, dass die nachher wieder einen anständigen Staat haben. Aber bei den Arabern muss ich ehrlich sagen, ich weiss nicht, woran das liegt, aber irgendwie könnte ich das nicht.
Ja, das so, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist schon das Verrückte, jetzt ist eben die panarabische sozialistische Ideologie weg. Jetzt hast du nur noch Islamisten. Das ist, und sie sind mehr oder weniger Islamisten. Das ist sicher eine schwierige Situation und ich bin auch nicht der Meinung, die müssen jetzt alle gehen. Aber ich finde schon, es ist gut, dass man dem Beat Jans auch einfach das mitgibt.
Unbedingt.
Oder irgendwann muss man das dann anschauen und dann muss es Konsequenzen haben.
Absolut. Nein, ich finde, das ist richtig. Es muss einfach klar sein, routinemässig muss man einfach fordern, die Leute müssen wieder zurück. Das ist kein haltbarer Zustand, dass wir bei uns Leute haben, wo es so klar ist, die werden sich nie wohlfühlen bei uns. Wir können sie nicht integrieren, so leid es uns tut. Die sollen zurück in ihre Heimatländer und die aufbauen. Ja, vielleicht können sie ja dann da aber wirklich, weil nämlich viele Leute da vielleicht auch im Westen etwas gelernt haben. Nein, es ist wirklich nötig, dass die Länder sich selber aufrichten und alle die anderen Institutionen, die ihnen da immer helfen wollen, aufhören, auflösen, UNO auflösen, UNRWA, weg damit. Das bringt alles nichts. Gehen wir zu einem anderen Thema. Karin Keller-Sutter haben die CH Medien berichtet über das Wochenende. Die sei jetzt gekippt. Die fände jetzt Rahmenabkommen ganz toll und dürfte das unterstützen. Wir wissen aus anderen Quellen, dass das eigentlich ein bisschen übertrieben ist. Dominik, was meinst
du? Ja, der Titel ist schon eine Frucht. Karin Keller sagt Ja zu den neuen Verträgen. Und jetzt, wenn nachher der Artikel liest, ist, es kommt kein Fleisch am Knochen. Oder sagt einfach offenbar, vielleicht, ja, man sieht jetzt etwas Besseres und so, hat man gehört. Selbstverständlich gibt es keine Bestätigung dafür, aber man lässt es dann gleich im Raum stehen. Und es schmeckt für mich schon wahnsinnig danach, nach einer Vereinnahmung. Und du weißt, wir wissen beide, so läuft es. Oder Karin Keller-Sutter kann jetzt nicht eine Medienmitteilung rauslassen und sagen, CH Media hat etwas geschrieben, das nicht stimmt. Sondern das ist ein bundesratsinternes Geschäft. Es ist ja nicht einmal ein Entscheid gefallen im Bundesrat. Also sie muss einfach zuschauen, wie man über sie schreibt, was man über sie schreibt. Und irgendwie, dass sie ein Kritiker ist von diesen Verträgen, das ist eigentlich schon sehr lang klar. Sie hat damals als junge Ständerätin beim letzten Mandat klar zum Ausdruck gegeben, dass sie Mühe hat mit dem Grundsatz von der Rechtsübernahme und so weiter. Sie hat damals in der ständerätlichen Außenpolitischen Kommission sich dafür eingesetzt, dass rote Linien ins Mandat kommen. Und ob das heute total anders ist und sie jubelt, ich habe einfach meine Zweifel.
Absolut. Was natürlich auch stimmt, ist, dass sie Rücksicht nimmt und muss nehmen auf ihren Kollegen, oder? Auf der Parteifreundin Jacio Cassis. Das ist klar. Das ist sein Dossier und da kann sie jetzt auch nicht einfach in den Rücken fallen. Das ist logisch. Aber es ist ja alles ein bisschen verzweifelt, weil letztlich ist denen Leute, die jetzt das gestreut haben, und wir nehmen ja an, das ist die Agentur, das ist irgendeine Kommunikationsagentur, Werbeagentur, PR-Agentur, Public Affairs vom Stil von Hugi, könnte ich mir noch vorstellen, ohne dass ich jetzt da grosse Unterstützung Stellungen machen, wo ein bisschen das treibt jetzt die Geschichte, weil es ist die totale Verzweiflung. Man hat das Ergebnis, das weiss man nämlich jetzt schon, obwohl alle Leute immer sagen, nein, wir wissen es nicht. Man weiss, die zwei Grundsätze, die das grösste Problem darstellen von dem Abkommen, nämlich die dynamische, sprich automatische Rechtsübernahme plus die Rolle vom Europäischen Gerichtshof faktisch als letzte Instanz bei jedem Konflikt. Das sind zwei Krotten, die es nicht weggebracht haben. Und die machen das Problem aus. Und solange das nicht weg ist, wird das Abkommen wahnsinnig schwer haben. Weil die automatische Rechtsübernahme, das ist eine Pandora-Box. Da ist nachher alles möglich. Ich sage immer das Gleiche. Niemand hat gewusst, dass die Unionsbürgerrecht-Richtlinie plötzlich kommt im Rahmen des Vertrags über Personenfreizügigkeit. Mhm. Mit dem hat nie über Gericht gerechnet. Wo wir abgestimmt haben, haben wir gemeint, es geht um Personenfreizügigkeit. Und nicht darum, dass EU-Bürger dem Schweizer Bürger nachher gleichgestellt sind, am Schluss noch sogar noch in den politischen Recht. Das ist nämlich auch noch etwas, wo die Leute sich noch nicht bewusst sind. Das kann dazu führen, dass bei uns auch die EU-Bürger alle können abstimmen und können mitwählen. Das ist das Ziel von der EU innerhalb von der EU. Das könnte dann bei uns auch mal darauf zukommen. Die Pandora-Box geht nicht. Und solange dass das nicht weg ist, können unsere Agenturen und unsere Euroturbos und unsere europhilen Journalisten schreiben und machen, was sie wollen. Das bringt es nicht weg.
Abgesehen von dem schreiben die ziemlich viele Autoren von CH Media, ja, man hat beim Zustrom in das Sozialwerk ganz viel erreicht, nämlich, dass Sozialhilfeabhängigkeit nicht angerechnet würde. Das ist Forderung im Mandat, und zwar ab dem ersten Tag. Und wir werden sehen, wie es denn ist. Ich habe Informationen, dass dem nicht so ist. Also, dass man da noch auf der alten Regelung ist. Oder auch, es wird dann gesagt, ja, wir haben wahnsinnig viel erreicht mit dieser Non-Regression-Clause im Lohnschutz. Wir wissen beide, dass es das den Gewerkschaften nicht langt, oder? Das ist ganz klar. Dann einfach die andere Krotte, die dann eine ist, wo Frau Finanzministerin Karin Keller-Sutter noch ein bisschen mehr betrifft. Das sind die 3, 4, vielleicht sogar 600 Millionen Franken Kohäsionsbeiträge, die wir pro Jahr zahlen müssen für den privilegierten Marktzutritt in einen Binnenmarkt, wo wir ja mehr kaufen als verkaufen. Wir haben ein Handelsdefizit von 20 Milliarden in dem Markt. Das ist komplett absurd. Ich will dann einfach mal irgendeinen Politiker sehen, den Simon Michel mit dem Beat Jans und dem Jürg Grossen und der Sanja Ameti, wo irgendwo im Rössli, Bachwangen, Rüti, Hubelbad gehen diesen Blödsinn verteidigen.
Genau, und die ersten drei, die du genannt hast, die sind ja tragisch, weil die sind einfach europhil bis ins Mark hinein. Das ist fast eine religiöse Auffassung, habe ich das Gefühl, weil sie selber nicht mehr an Gott glauben. Dann haben sie das Gefühl, die EU ist ihr neuer Gott. Beim Simon Michel finde ich es super tragisch, weil er als Unternehmer müsste sie eigentlich besser wissen. Vielleicht lernt das auch noch, kann noch sein. Aber es ist genau der Punkt, oder? Wir haben es ja bei den Verhandlungen selber, bei den Verhandlungen haben wir es jetzt erlebt, dass ständig neue Sachen kommen aus dieser Pandora-Box. Oder plötzlich sind die Studiengebühren von den ausländischen Studenten das Thema. Plötzlich heisst es ja, die Wasserreserven hier in der Alpen bei unserem Speicherkraftwerk, das geht auch nicht mehr. Dann drittens kommt plötzlich der SBB total unter Druck, ja, müssen wir alles liberalisieren. Wenn die Leute nicht checken, dass es nachher ganz anders läuft, weil dann gibt es keine Verhandlungen mehr. Dann haben wir unterschrieben. Ja. Und dann können sich die in der EU austoben, die können eine Wunschliste errichten, wo sie einfach sagen, das ist alles EU-Binnenmarktrelevant, das können die Schweizer jetzt in den Hals hineindrücken. Und die dummen Schweizer, die beraten worden sind von ihren dummen Diplomaten, die dümmsten Diplomaten von einem Land, wir haben nur die dümmsten Diplomaten, die es überhaupt gibt, die grössten Versager. Merkt euch das, so schlecht hat noch nie ein Diplomat für die Schweiz verhandelt, wie die Diplomaten, die jetzt in Brüssel tätig sind. Nur wegen diesen Diplomaten können wir uns nachher praktisch nicht mehr wehren.
Ja, auch wegen der Verhandlungstaktik vom Bundesrat. Ich tue die Diplomaten ein bisschen in Schutz nehmen.
Nein, das überhaupt nicht. Das sind Staatsangestellte, die versagen.
Der lustigste Vorschlag vom Wochenende, gar nicht unbedingt so komplett unernst, kommt von der Sonntagszeitung, nämlich warum schließt sich die EU nicht der Schweiz an? Oder? Rundum sind ja, Frankreich ist am Zusammenbrechen, Deutschland hat nur noch einen halben Olaf an der Spitze und es läuft ja niemandem gut, außer vielleicht Italien, muss man sagen, mit der Giorgia Meloni, aber sonst ist ja alles komplett durcheinander. Warum schliessen sie sich uns nicht an?
Ja gut, als erstens wollen wir sie nicht.
Das ist das Erste,
das macht uns kaputt, oder?
Wir brauchen sie ja nicht.
Ja, und Grösse ist eben ein Problem, oder? Früher war eine Grösse ein Vorteil für eine Grossmacht und wir als Kleinstaat mussten ein bisschen unter dem leiden. Aber jetzt zeigt sich eigentlich, dass grosse Staaten so schwerfällig sind, dass sie nicht mehr den Erfolg haben, den sie eigentlich bräuchten. Und die EU ist dann noch schwerfälliger, weil die EU so eine spezielle Konstruktion ist, wo nie klar ist, wer eigentlich überhaupt etwas zu sagen hat. Aber letztlich muss man sagen, das ist ein Kommentar von Andreas Kunz, Redaktionsleiter von der Sonntagszeitung. Fantastischer Kommentar, völlig richtig, alles auf den Punkt gebracht, genau so muss man kommentieren. Es ist nämlich genau der Punkt und das wird auch ein Hauptgrund neben diesen zwei Sachen. Es gibt vier Sachen, die es nicht werden wegbringen. Das Erste ist, habe ich gesagt, dynamische Rechtsübernahme gleich Automatismus geht nicht. Europäischer Gerichtshof geht nicht, das ist aber ein bisschen für Gourmet. Dann Zuwanderung, das ist das allergrößte Problem. Die Leute wollen das nicht mehr. Es langen die Leute. Und das vierte ist der Zustand von der EU, der so katastrophal ist, dass niemand das Gefühl hat, es ist jetzt ein riesen Vorteil, wenn man die Regeln, die die EU sich selber gegeben hat, bei uns auch noch alle durchsetzt, weil die Regeln haben sich als relativ dysfunktional erwiesen.
Ja, man müsste eben umgekehrt machen. Also die EU müsste eigentlich Schweizer Recht übernehmen, oder? Dann ging es allen Menschen in der EU ging's besser, wirtschaftlich, und mehr politische Teilhabe, Inklusion. Tun wir es doch tun wir's ja, so genau. Nennen wie Inklusion. Frau von der Leyen.
Mehr Inklusion.
Nein, mehr also, politische Inklusion als bei uns gibt es nicht.
Ja, also ich muss sagen, die EU hätte sofort kein Problem, wenn sie würde Volksabstimmungen durchführen. Genau. Dann würden sie zwar sehr, sehr viele Sachen müssen abschaffen, weil das Volk Brüssel das nicht will. Oder? Brüssel müssen sie abschaffen, die Euro müssen sie abschaffen, Personenfreizügigkeit müssen sie auch überdenken. Aber es ist schon so, die Bevölkerung hat meiner Meinung nach eben noch eine gute Nase. Sie haben auch schon gute Nase. Es gibt ja immer wieder so Umfragen in unseren Nachbarländern. Wollen wir da beitreten, der Schweiz?
Genau.
Gut, ich meine, kann man nicht ganz ernst nehmen.
Das ist blöd,
niemand will das. Also nein, sie wollen es eben auch nicht. Also die Badener und Württemberger wollen trotz allem nicht. Sie können dann gleich noch gerne wandern, aber bei aller Bewunderung, die sie ab und zu äussern über die Schweiz, sie wollen ja dann gleich nicht, weil die sind sich jetzt gewöhnt, in so einem grossen Land zu leben und das finden sie lustig, aber wir sind uns gewöhnt, in einem kleinen Land zu überleben. Wir brauchen keine Grossstaaten, die bei uns sagen, was läuft. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Das Budget, das ist heute das grosse Thema im Ständerat. Weiterhin, es geht natürlich um die Armee. Was gibt es da schnell nachzutragen?
Ja, einfach, der Ständerat will zwar die 530 Millionen auch sprechen für die Armee, nur er will nicht so viel sparen bei der Entwicklungshilfe, nämlich nur 30 Millionen statt 530 Millionen. Und dann muss er einen Trick machen, der ziemlich grusig ist, nämlich bei den Kantonen Geld holen. Und vor anderthalb Jahren haben wir abgestimmt, dass von dieser OECD-Mindeststeuer, von den Mehrerträgen, die es dort gibt, der Bund ein Viertel bekommt und die Kantone drei Viertel behalten können. Und Ständerat sagen jetzt, hahaha, wir wollen dort die Hälfte haben und dann können wir das wunderbar finanzieren. Dann kann man, um ein altes Sprichwort zu bringen, den Bär waschen, ohne dass man ihn nass macht.
Genau. Und dass das Ständerat vertreten, ist wirklich absurd, weil die heissen da Ständerat und nicht, wie soll ich sagen, Finanzdepartementsrät.
Oder Mafiaröt.
Ja, das heisst ja, oder Mafiaröt. Nein, es ist wirklich absurd, dass die Vertreter von der Kantone so viel Geld wegnehmen, wo ja sowieso, da sind wir uns ja einig, die OECD-Mindeststeuer hätte man nie einführen sollen. Das war ein riesen Fehler gewesen. Hat man die Lage auf der Welt völlig falsch eingeschätzt. Uli Maurer hat das meiner Meinung nach wirklich nicht gut gemacht, hat das falsch eingeschätzt. Und jetzt, wie immer, wenn der Bund mal Geld hat, wird er noch mehr. Das ist nicht gut und die Ständerat sollte dem auf jeden Fall nicht nachgeben. Gehen wir noch zum Papst. Ja, ich glaube, da sind wir uns jetzt absolut einig, weil wir sind uns ja immer in allen katholischen Fragen sehr einig. Das ist jetzt auch einer der schlechtesten Päpste seit dem Petrus.
Genau. Also es ist wirklich, ich muss sagen, er versteht nicht, wie Bilder Kommunikation prägt. Ich meine, der Meister in dem ist Johannes Paul II. Ich bin ein bisschen befangen. Ich habe mal ein Bildband rausgegeben über den Johannes Paul II. Er war ein Meister von der Inszenierung. Jetzt hat man gesehen, der Papst eröffnet die Krippen in der Peterskirche in Rom und das Jesuskind ist in einer Krippe, das hölzige Jesuskind, das ausgekleidet ist mit einer Kufia, also mit dem, wir haben gesagt, Arafat-Tuch, oder? Mit dem Symbol von der Palästinenser und natürlich auch von der palästinensischen Gewalt gegen Juden mittlerweile. Das ist halt zum Symbol geworden von allen antisemitischen Protesten im Westen und überall. Und ich meine, wie blöd kann man sein oder eben wie tollpatschig oder man tut halt das bewusst einsetzen. Ich meine, ich bin schockiert gewesen, als er gesagt hat, ja, wir können das, was dort passiert, was Israel macht, wir haben schon mal davon gehabt, durchaus als Völkermord bezeichnen. Ich meine, wie weit weg von der Vernunft und auch von der ihm angemessenen Rolle ist der Mann. Er ist nicht nur schlecht beraten, ich glaube auch, er hat da wirklich eine völlig schräge Sichtweise.
Gott muss wissen, woher er kommt, oder? Er ist ein ehemaliger Jesuit. Und die Jesuiten sind ja völlig Jesuiten, sind immer Jesuiten geblieben. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Jesuiten, die haben den Karl Marx links überholt. Das ist eine grauenhafte Organisation geworden. Zum Kotzen. Sie ist schon früher noch zum Kotzen gewesen, muss man auch mal sagen, eine grusige Rolle gespielt in der Geschichte. Jesuiten, muss man sagen, haben alle die katholischen, sehr autokratischen, absolutistischen Monarchen falsch beraten. Immerhin, in der Bildungspolitik haben sie es gut gemacht, Aber ich muss jetzt sagen, eben, ich meine, die Jesuiten sind auch immer die wichtigsten Berater gewesen von den Habsburger. Und die Habsburger sind jetzt auch nicht gerade unbedingt die absolut erfolgreichsten Monarchen.
No.
Nein, ich meine, Heimatsterne, schau mal, das Buffer, was sie haben. Jedes Land, wo die Habsburger gewesen sind, hat jetzt Mühe. Nein.
Aber sie sind 1000 Jahre lang, haben sie sich
wir sind nicht 1000 Jahre da, wir sind noch reich. Nein. Gut, lassen wir die Habsburger in Ruhe. Aber der Franziskus ist wirklich eine Zumutung von einem Papst. Und was ich eigentlich das Perverseste finde, ehrlich, was ich wirklich, also ich kann es nicht ausdrücken, wie schlimm ich das finde. Es ist ja nicht so, dass Christen unter den Islamisten und Hamas ein schönes Leben hätten. Im Gegenteil. Christen werden systematisch verfolgt im Nahen Osten von ihren arabischen Kollegen, die Muslim sind. Die Islamisten vor allem verfolgen überall Christen. Das Christentum geht unter im Nahen Osten weg der Islamisten, die mit dem Tuch rumsäckeln. Und jetzt kommt der Papst. Jetzt kommt der Papst und behauptet, er sei auf der Seite der Palästinenser, also von diesen Islamisten, die Hamas sind nämlich Islamisten, wo Christen verfolgen. Wie pervers ist denn das? Also man muss wirklich sagen, das ist ein Papst, der nicht einmal mehr Christen verteidigt. Der muss weg. Weg mit dem Papst. Wirklich, soll es so machen, wie leider der Josef Ratzinger das gemacht hat. Ein sehr fähiger Papst, der leider zu früh zurückgetreten ist und nicht verhindert hat, als der grusige linke argentinische Jesuit überhaupt den Stuhl von Petrus können ersteigen.
Ich finde vor allem die Abwesenheit von dieser jesuitischen wirklich Denkkraft und Analysekraft, die fehlt mir. Also, weißt, die Jesuiten sind immer, ich bin wirklich, die Jesuiten, das ist ein Macht auch, was Theologie angeht, was Wissenschaft angeht. Und wirklich, das
ja, aber
ist,
sie sind eben auch Opportunisten, und zwar sind, grusige ja, Opportunisten gewesen, ja, immer, oder?
Ja, ja.
Hure flexibel. Aber, also, kennst du die Geschichte von China? Die finde ich die beste Geschichte. Das habe ich, glaube schon mal erzählt. Wobei, ich muss jetzt zugeben, ob sie wirklich so stimmt, wie ich sie erzähle. Wer es besser weiß, soll mich bitte orientieren. Ich erzähle euch jetzt, wie ich die Geschichte kenne. Sie ist nämlich super. Aber vielleicht ist sie nur erfunden, um die Jesuiten zu schaden. Es gibt genug anti-jesuitische Propaganda. Genau. Aber es war so gewesen. Also im 18. Jahrhundert hat es eine Mission von den Jesuiten in China. Sehr erfolgreich. Die haben ganz viele Chinesen zu Christus gebracht. Unter anderem natürlich, das haben die Jesuiten immer gut gemacht. Sie haben sich auf den Kaiser und auf den Hof konzentriert und haben sehr viele Leute am Hof können überzeugen
von
Vom Evangelium, genau, das haben sie wirklich gut können. Aber sie sind auch sehr flexibel gewesen und haben den Papst zurückgeschrieben, ja, also die Chinesen sind kurz davor, dass sie alles Christen werden. Wir haben aber noch ein paar Sachen, wo die Chinesen einfach ein bisschen Mühe haben, wo sie es einfach nicht so verstehen im Evangelium und wo wir jetzt meinen, das könnte man eigentlich korrigieren, damit wir Erfolg haben in China. Und dann hat der Papst interessiert gefragt, ja, was muss man denn da korrigieren? Ja gut, also erstens, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das geht nicht, das verstehen die Chinesen nicht, das sollen wir eigentlich abschaffen, dass einfach ein Gott und Jesus kann nicht Gott sein, Gott nicht. Denn du verstehst, glauben die Chinesen auch nicht, lassen wir doch das weg bei den Chinesen und so weiter. Also praktisch alle Glaubensgrundsätze, die wichtig sind im Christentum, hätten die Jesuiten gerne aufgehoben. Dann ist ein Papst auch zu bunt worden und hat die Jesuiten selber aufgelöst.
Ja, also ich bin nicht sicher, dass das stimmt. Ich glaube, das ist wirklich... Die Jesuiten sind zwar mal aufgehoben worden, das ist so,
ja,
oder? Das ist richtig. Aber dass das wegen der Chinesen war, da glaube ich nicht. Aber interessant jetzt beim Franziskus ist ja auch noch, was er verpasst hat, wegen dieser komischen Anbetung vom Arafat durch. Er war nämlich nicht am wichtigsten Anlass von der Katholiken in Europa gewesen, nämlich bei der Wiedereröffnung von Notre Dame. Und das ist auch, also er und seine Entourage verstehen nicht, auf was es ankommt.
Genau, es war etwa gleich wie der Katholik Joe Biden, der nicht hätte können auf Paris kommen, weil er auf Angola muss. Ich meine, wer solche Choice macht, der ist ja nicht ganz
bach. Also er ist ja jetzt nicht auf Angola.
Er ist auf Angola. Er hat einen Staatsbesuch. Ja, ich glaube, einen Staatsbesuch in Angola. Also, jetzt weiss ich nicht, ob der am Samstag noch war, aber letzte Woche ist er auf Angola. Wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig wichtig. Und schickt seine Frau, die jetzt nicht einmal weiss, ob sie ursprünglich Katholikin war. Und das war ja tragisch gewesen, in diesen ganzen Vieren. Man hat ja Jill Biden, Entschuldigung, Dr. Biden. Man hat sie nie gesehen. Man hat nur den Donald Trump gesehen. Überall war der Donald Trump und alle haben sich wirklich, also meine wirklich sucking up, sagt man dem im Englischen. Das war unglaublich, wie die Alien wirklich umschmeichelt haben und gesagt haben, ja, das ist irrsinnig, so der Prinz William, der ja früher auch noch recht kritisch sich geäussert hat. Nein, es ist wahnsinnig, wir haben es am Anfang gesagt und da können wir auch wieder enden. Es ist wahnsinnig, was die Wahl von Trump ausgelöst hat und wie alle gemerkt haben, das ist jetzt völlig ein neues Verhältnis, man muss sich völlig neu orientieren. Gut, das war Bern einfach gewesen, an dem 9. Stimmt das, ja? 9. Dezember 2024, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr das gut findet, die Art von Journalismus, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr katholisch seid. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch